Ja, Herr Jesus, sprich du zu uns durch dein Wort. Amen. Liebe Geschwister in der Christuskirche, als Jesus drauf und dran war, seine Jünger endgültig zu verlassen, fragten seine Jünger: Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel das Reich wieder her? Dahinter steckt doch die Frage, wann kommt denn das Reich Gottes, von dem Jesus immer wieder gepredigt hat? Werden wir das erleben? Könnte das jetzt auch eine Frage für uns sein? Zum einen ist die Antwort nein. Es ist nicht unsere Sache, zu wissen, wann das genau ist. So Jesu Antwort. Damit brauchen wir uns nicht zu beschweren. Das hat der Vater in seiner Vollmacht festgesetzt. Der Zeitpunkt ist nicht das Entscheidende. Viel wichtiger ist, was zwischen diesem Jetzt und diesem Zeitpunkt dann geschieht. Und das ist auch für uns total wichtig. Eben es kommt drauf an, auf diese Zwischenzeit, zwischen Himmelfahrt und dem Kommen des Reiches Gottes. Das Kommen des Reiches Jesus. Und Jesus nennt ja zwei Dinge, die wichtiger sind als das Wissen um den Zeitpunkt. Zum einen mal das Kommen des Heiligen Geistes und damit in gewisser Weise den Anbruch des Königreich Gottes. Im Englischen sagt man already, but not yet. Schon, aber noch nicht. Das Reich Gottes ist angebrochen, aber noch nicht vollendet. Das zweite ist das Zeugnis der Gemeinde für Jesus. Dieses Zeugnis geschieht durch die Kraft des Heiligen Geistes und einfach wird geschehen lokal und global. Aber ihr werdet die Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in Judäa und Samarien, und bis ans Ende der Erde. Wie gesagt, ist nicht der Zeitpunkt entscheidend, sondern was zwischen Christi Himmelfahrt und der Wiederkunft Christi geschieht. Es ist das besondere Zeitalter der Mission. Und ich hoffe, ich kann Sie auch ein bisschen mit hineinnehmen in Begeisterung für Mission. Und als Thema habe ich gewählt, Mission im Blick auf die Wiederkunft Jesu. Ich will ein paar Gründe anbringen. Entschuldigung, dass die Einleitung etwas lang wird. Ich will ein paar Gründe sagen, warum mir das Thema wichtig ist. Zum einen sind das die Geschehnisse in der Ukraine im Moment. Eine Frau sagte dann zu mir in der Autowerkstatt, als ich mein Auto reparierte, und ich finde, es war eine tolle Gebetserhöhung, dass sie trotzdem noch reparieren konnten und den Schaden finden konnten, sonst wäre ich vielleicht hätte ich Schwierigkeiten, hierher zu kommen. So etwas hätte man sich nicht mehr vorstellen können, sagte sie dann einfach. Und dann auch Olaf Scholz spricht von einer Zeitenwende. Und wir sind gerade aus der Corona-Epidemie heraus, also richtig auch noch nicht, aber schon wieder geschieht etwas mit einer großen Tragweite, ein weitreichendes Ereignis. Und dann frage ich mich schon, ist das jetzt die Zeit, wo Jesus nahe ist, wo die Wiederkunft Christi nahe ist? Wir haben uns ich bin bei den Pfefferkorns da zu Gast und wir haben uns unterhalten, dass sie schon Gespräche mit Zeugen Jehovas haben. Mein Bruder ist leider auch da dabei. Bevor ich noch zum Glauben gekommen ist, war er schon da dabei und bis heute. Und da gibt es viele Diskussionen und natürlich diese ganze Sache mit den historischen Ereignissen, er kann natürlich genau sagen, ja, er hat vorausgesagt, dass Trump Präsident wird. Wieder. Da ist er falsch gelegen, ne? Jetzt, dass die Russen einmarschiert sind, das hat er auch gewusst, wissen wollen und das ist tatsächlich geschehen. Aber diese Verknüpfung von Ereignissen und der Bibel ist nicht so einfach. Und ja, Zeugen Jehovas sind ja dafür bekannt, dass sie sich in ihrer Endzeit oft geirrt haben. Von daher will ich auch da nicht in dieses gleiche Horn blasen oder das zu versuchen, wie das genau aussieht. Zumal, ich muss zugeben, ich bin ziemlich schlecht in Geschichte. Also wenn ich diesen Versuch wage, das würde bestimmt in die Hose gehen, wenn ich mir das alles anschaue. Ich bin auch nicht ganz sicher, ob das der richtige Auslegungsweg ist für manches. Ich denke, manche Anhaltspunkte gibt es, und es spricht ja von wen, und wir dürfen da auch ein bisschen sehen. Ja, einfach. Ich denke, es kommt darauf an, dass wir wirklich bereit sein müssen, zu jeder Zeit. Ich könnte da noch ein bisschen mehr sagen, was da ist, aber ich gehe mal ein bisschen weiter. Mein zweiter Grund, den ich denke, ist, dass es für uns wichtig ist, ein klares Ziel zu haben. Und dass wir das auch leben können, auf ein Ziel zu. Und das ist irgendetwas, was ich da bewundere, wenn ich diesen Krieg sehe, eben dieser Verteidigungswillen und diese Vision für ein Land, ein unabhängiges, freies Land zu haben. Und als Gläubiger frage ich mich dann, wofür will ich kämpfen? Was ist meine Vision, die ich leben oder vielleicht sogar sterben will? Und ich denke, mit Jesu Wiederkunft ist ein klares Ziel gegeben. Unsere Geschichte hat ein Ziel. Und wenn das so ist, ist es auch wichtig, dass unser Leben ein Ziel hat. Schon in den Sprüchen heißt es, ohne Vision geht ein Volk zugrunde. Und gerade im Blick auf Vision ist es wichtig zu wissen, welche Vision hat Gott für diese Welt? Und wie passt dann meine Lebensvision in diese Vision Gottes hinein? Oder hier in der Gemeinde, was haben Sie für eine Vision für die Gemeinde? Und wie passt das in das große Bild von Gottes Vision hinein? Und dann mein dritter Grund. Es gibt einfach biblisch gesehen so einen gewissen Zusammenhang zwischen Mission und dem zweiten Kommen Jesu. In den Endzeitreden, Matthäus 24, bereitet Jesus seine Jünger auf sein Gehen vor und gibt ihnen zu verstehen, was alles geschehen wird, bevor er wiederkommt. Da ist von Kriegen und Erdbeben und Hungersnöten die Rede. Vielleicht können wir da etwas erahnen jetzt mit diesem Krieg. Aber Jesus sagt dann noch, und diese Freudenbotschaft von der Gottesherrschaft wird in der ganzen Welt gepredigt werden, damit alle Völker sie hören. Dann erst kommt das Ende. Alle Völker sollen eine Chance haben, das Evangelium zu hören. Erst dann kommt das Ende. Es ist also ganz wichtig, im Hinblick auf Mission, ja, die Mission im Blick auf die Wiederkunft Jesu zu verstehen. Mission macht erst wirklich Sinn, wenn sie auch ein Ziel hat. Und dieses Ziel ist die von in der Vollendung gegeben, die dann mit Jesu Wiederkunft beginnt. Es ist einfach, dass Gott einen Heilsplan hat, an dessen Ende das Reich Gottes steht, die dann eben mit der Wiederkunft Jesu beginnt. Und das Gericht und die Vollendung gehören dann auch dazu. Und aus diesem Grund habe ich einfach einen Text gewählt, das uns das auch vor Augen malt, ein bisschen in die Zukunft. Ich lese aus Offenbarung 5 die Verse 6 bis 14. Und ich sah zwischen dem Thron und den vier Lebewesen und mitten unter den Ältesten stand ein Lamm. Es sah aus wie geschlachtet und hatte 7 Hörner und 7 Augen. Die Augen sind die 7 Geister Gottes, die über die ganze Erde ausgesandt sind. Das Lamm trat heran und empfing das Buch aus der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß. Als das Buch empfangen hatte, fielen die 4 Lebewesen und die 24 Ältesten vor dem Lamm nieder. Alle trugen Harfen und goldene Schalen, voll von Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen. Und sie sangen ein neues Lied und sprachen, würdig bist du, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du wurdest geschlachtet und hast mit deinem Blut Menschen für Gott erworben aus allen Stämmen und Sprachen und allen Nationen und Völkern. Und du hast sie für unseren Gott zu einem Königreich und zu Priestern gemacht, und sie werden auf Erden herrschen. Ich sah und ich hörte die Stimme von vielen Engeln rings um den Thron und um die Lebewesen und die Ältesten. Die Zahl der Engel war 10.000 mal 10.000 und 1.000 mal 1.000. Sie riefen mit lauter Stimme: Würdig ist das Lamm, das geschlachtet ist, Macht zu empfangen, Reichtum und Weisheit, Kraft und Ehre, Lob und Herrlichkeit. Und alle Geschöpfe im Himmel und auf der Erde und unter der Erde und auf dem Meer, alles, was darin ist, hörte ich und ich sprechen. Ihm, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, gebühren Lob und Ehre und Herrlichkeit und Kraft in alle Ewigkeit. Und die vier Lebewesen sprachen Amen. Und die 24 Ältesten fielen nieder und beteten an. Das ist die Vision, die Johannes hatte. Wir haben schon, wer in Kapitel 4 liest, siehst schon, wie dort Gott dort auf dem Thron sitzt und angebetet wird. Da heißt es, heilig, heilig, Herr Gott, Allmächtiger, der war und der ist und der kommt. Die Szene erinnert uns natürlich an Jesaja. Jesaja 6, da rufen, sangen die Engel, heilig, heilig ist der Herr der Heerscharen. Die ganze Erde ist erfüllt mit seiner Herrlichkeit. Und nun im Kapitel 5 beschrieben, geht es darum, wer diese Schriftrolle mit 7 Siegeln, die Gott in der rechten Hand hält, öffnen kann. Ja, in Rom wurden Testamente mit Siegeln versiegelt. Und ein solches Testament darf nur von der berechtigten Person aufgemacht werden. Nur eine Person ist würdig, diese Rolle zu öffnen, und das ist Jesus Christus. Das ist das Lamm. Es ist würdig aufgrund seines Opfers am Kreuz. Deshalb sieht ihn Johannes als Lamm. Zuvor wurde er noch als der Löwe vom Stamm Juda, die Wurzel Davids, angekündigt, der den Sieg errungen hat. Der Löwe, das ist ja ein Symbol der Macht. Der Löwe steht für den Messias, den König Israels. Das Lamm dagegen steht für Verletzlichkeit und das als Opfer stellvertretend in den Tod gegeben wird. Nun gehören beides zusammen. Und Johannes versteht, dass der Sieg des Löwen errungen wird, weil das Lamm sich opfert. Mit dem Öffnen des Siegels sehen wir, wie dramatische Ereignisse geschehen. Wir erfahren, was in der Heilsgeschichte Gottes noch fehlt, damit Jesus sein Erbe antreten kann. Bei der Schriftrolle geht es um den Plan Gottes für seine Schöpfung, das sowohl Heil als auch Gericht enthält. Durch das Opfer des Lamm kann sich dieser Wille Gottes nun entfalten. Durch sein Opfer hat Jesus Christus dieses Recht erlangt, die Heilsgeschichte zu Ende zu führen. Würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu nehmen die Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Herrlichkeit und Lobpreis. Es ist eindeutig, Jesus erfährt die gleiche Anbetung wie Gott, ja? Kapitel 4 und dann Kapitel 5 in der Offenbarung. Er ist Gott, aber er ist Gott ganz besonders in diesem Zusammenhang seines Opfers und seines Sieges am Kreuz. Das ist ja, was die Zeugen Jehovas Jesus absprechen, seine Gottheit. Und dass er angebetet werden darf. Aber hier in der Offenbarung 5 ist das ganz klar. Das ist so ein klarer Text dafür. Diesem Lamm Gottes gehört die Anbetung, genauso wie Gott dem Vater selbst. Und da heißt es ja auch in Vers 13, denn dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, den Lobpreis und die Ehre und die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Hier haben wir nun das Ziel, ja? Die Anbetung Gottes ist das Ziel der Heilsgeschichte und damit auch das Ziel der Mission. Ich weiß nicht, ob Sie mit John Piper etwas vertraut sind. Es gibt ein Buch, das wurde auch übersetzt. Auf Deutsch heißt es Weltbewegend. Und da hat er das einmal sehr prägnant ausgedrückt. Das oberste Ziel der Gemeinde, sagt er, ist nicht die Mission, sondern die Anbetung. Die Mission gibt es nur, weil es nicht überall Anbetung gibt. An oberster Stelle steht nicht der Mensch, sondern Gott. Wenn dieses Zeitalter vorüber ist und die unzähligen Millionen erlöster Menschen vor dem Thron Gottes auf ihr Angesicht fallen, dann wird es keine Mission mehr geben. Diese ist nur eine vorübergehende Notwendigkeit. Doch Anbetung wird es in alle Ewigkeit geben. Ziel der Mission ist die Anbetung Gottes. Die Mission gibt es eben nur, weil es nicht überall Anbetung gibt. Auf Englisch ist das noch kürzer. Ne? Mission is because worship isn't. Und Gott ist der Anbetung würdig. Das Lamm ist der Anbetung würdig, weil Gott uns in diesem Opfer seine ganz unerschöpfliche Liebe gezeigt hat. Und dieses Opfer dürfen wir nicht aus den Augen verlieren. Daran dürfen wir uns immer wieder erinnern, gerade wie wir gesungen haben. Wir sind angenommen und uns ist vergeben, weil Jesus durch seinen Tod am Kreuz meine Schuld weggetan hat. Und dafür dürfen wir ihm immer wieder danken. Und gerade weil dieses Opfer für uns erbracht hat, ist nicht nur das Lamm, sondern Gott und das Lamm der Anbetung würdig. Das war schon von Anfang an so gedacht. Aber damit, mit diesem Ziel der Anbetung für die Mission, haben wir eigentlich auch ein Ziel für uns. Und ich habe da immer den Westminster-Katechismus von 1647 in Erinnerung. Da heißt die erste Frage, was ist das höchste Ziel des Menschen? Also was ist das Ziel von Ihnen, von dir und mir? Das höchste Ziel des Menschen ist, Gott zu verherrlichen und sich für immer an ihm zu erfreuen. Wie kann ich Gott verherrlichen ganz praktisch? Wie kann das ganz praktisch aussehen? Mir ist da einfach eingefallen, dass ich mal ein tolles Hobby hatte. Ich war mal mit meinem Vater, haben wir zusammen angefangen und haben Gleitschirmfliegen gelernt. Und das ist, ja, ich weiß nicht, das ist wirklich toll, wenn man da so fliegt und man läuft dann los und dann auf einmal merkt man, wie es einen hochzieht und dann ist man da über einem Tal und das ist einfach, ja, wunderbar. Hat mir gut gefallen. Ist nicht ganz ungefährlicher Sport auch, nicht ganz billig auch. Und ich habe es dann auch erlebt, dass ich in den Nebel hineingekommen, also in so eine Wolke hinein. Und dann sah ich gar nichts mehr und ich wusste nicht mehr, was ich tun soll. Und ich habe dann einen Fehler gemacht und mein Schirm ist zur Hälfte eingekippt. Und da ging es eigentlich im Sturzflug, das habe ich aber gar nicht gesehen. Ich habe nur gesehen, mein Schirm ist eingeklappt, weil ich immer noch im Nebel war. Und dann habe ich gesehen, als ich dann rausgekommen, Gott sei Dank, bin ich wieder rausgekommen, bin ich runtergekommen und habe gesehen, wie die ganze Welt um mich herum kreist, weil ich in einer Steilspirale war, nach unten. Und ja, ich bin wieder gut angekommen, Gott sei Dank. Der Schirm ist wieder aufgeklappt. Ich habe mich dann erinnert an die Theorie. Man muss auf der anderen Seite anbremsen, damit der Druck sich wieder aufgaut. Gott hat mich bewahrt. Anderen ist es schlechter gegangen. Ich habe auch gesehen, dass jemand da mit voller Wucht bei der Landung auf das Rückgrat und dann ist gleich der Helikopter gekommen. Und auch mein Vater hatte einmal einen Sturz und hat sich seinen Knöchel gebrochen oder irgend sowas. Aber mein Vater hat weitergemacht. Und ich habe mir einfach gedacht, ich riskiere hier mein Leben für ein Hobby. Dabei könnte ich doch mein Leben riskieren für Gott. Ich habe mir gesagt, wenn ich das Risiko auf mich nehme, dann doch lieber für Gott. Gott verherrlichen betrifft einfach das ganze Leben. Das kann das Hobby sein, der Beruf, unsere Beziehung. In allen Bereichen dürfen wir fragen, wie kann ich Gott die Ehre geben und ihn verherrlichen? Das ist dann Anbetung im umfassenden Sinne. Ziel unseres Lebens und auch der Mission ist die Anbetung Gottes. Er ist es würdig. Und das hat Johannes ganz deutlich gesehen. Und als zweites möchte ich aus diesem Text unterstreichen, und das ist der Inhalt dieses neuen Liedes. Im ersten Lied geht es ganz besonders um das Werk des Lammes. Du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet und hast durch dein Blut Menschen für Gott erkauft aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation und hast sie unserem Gott zu einem Königtum und zu Priestern gemacht und sie werden über die Erde herrschen. Hier sehen wir sozusagen schon die Vollendung der Mission. Durch das Opfer des Lammes wurden Menschen aus allen Volksgruppen erkauft. Vier Worte werden hier verwendet. Stamm, Sprache, Volk und Nation. Ist wirklich jede Volksgruppe gemeint. Aus allen wird es Vertreter geben, die zur Anbetung unseres Herrn kommen werden. Wie gesagt, die Mission gibt es nur, weil es noch nicht überall Anbetung gibt. Gehen wir noch einmal zurück auf dieses Zeichen aus Matthäus 24. Eines betrifft im Besonderen die Mission. Und diese Freudenbotschaft von der Gottesherrschaft wird in der ganzen Welt gepredigt, damit alle Völker sie hören. Erst dann kommt das Ende. Ja, so im Missionskreisen spricht man von unerreichten Völkern, dann, wenn sie eigentlich nicht die Fähigkeit haben, so, also erstmal, dass das ethnische und ethnolinguistische irgendwie Einheiten sind. Aber dann auch, dass sie, wenn sie unerreicht heißt, das heißt, sie haben nicht genügend gläubige Christen, die ihre eigene Volksgruppe evangelisieren. Und deswegen sind sie noch weiter unerreicht. In dem Land, in dem ich Dienst getan habe, da gibt es noch über 120 solcher Volksgruppen. Und einer aus der Gemeinde hat sich ja aufgemacht, darunter zu arbeiten. 30 Millionen Menschen ist eine Volksgruppe, andere sind kleiner, 4 Millionen, und es gibt auch mit 10.000 Menschen. Die drei Teams, die ich betreuen darf, arbeiten unter drei verschiedenen Volksgruppen. Ja, die sind etwa so 4 Millionen im Umfang, so im Schnitt, schätze ich mal. Das sind Gemeindegründungsteams. Und ja, sie wollen eben diese Gemeindegründungsbewegung anstoßen, damit diese Völker nicht mehr unerreicht sind. Und ein Team hat den Schwerpunkt auf Motivation der Christen, damit auch die Christen vor Ort sich einbringen können. Johannes Vision zeigt uns, es ist nur eine Frage der Zeit. Aber Jesus ist schon Sieger. Er hat sich Anbeter aus allen Volksgruppen erkauft. Und deswegen dürfen wir voller Zuversicht sein. Unsere Arbeit wird nicht vergeblich sein, sondern sie wird zum Ziel kommen. Und das erleben wir immer wieder, dass eine Arbeit ganz langsam vorankommt. Das Team zum Beispiel meiner Frau hat, das meine Frau mitbegründet hat und jetzt schon 10 Jahre in einem Dorf ist, hat noch niemanden gesehen, der dort zum Glauben gekommen ist. Und da darf uns die Vision des Johannes einfach Mut machen. Die Arbeit ist nicht vergeblich, sondern es werden einmal auch aus diesem Volk Menschen die Liebe Gottes erkennen, annehmen und Gott dafür anbeten. Damit wir nicht aufgeben, ist uns dieses Ziel vor Augen gemalt. Und da dürfen wir uns immer wieder dran erinnern. Umso schöner, wenn Sie mal schauen. Es gibt natürlich auch immer wieder Beispiele. Und mir ist da einfach eingefallen, J.O. Fraser, der sehr lange Frustration erlebt hat. Er hat unter den LISO gearbeitet. Sie können, da gibt es einen Film, das ist eine tolle Zusammenfassung so. Der Durchbruch heißt das. Oder auch, Sie können das Buch lesen. Er hat jahrelang unter den LISO gearbeitet und hat da keine Frucht gesehen. Und er war schon darauf und dran, seine Koffer zu packen und hat gesagt, jetzt muss er nach Hause gehen. Das ist sehr frustrierend. Und dann hat er in einem Magazin so eine Ermutigung erfahren. Er hat etwas über das Gebet gelesen, über das Gebet des Glaubens. Und er fing das dann an zu praktizieren. Er hat gesagt, ja, wenn wir beten, dann sollten wir mit Gewissheit beten. Und dann hat er gesagt, ich habe keinen Glauben für 10.000 Gläubige, das habe ich nicht. Aber ich kann Glauben haben für 100 Familien. Und dann hat er angefangen, im Glauben für 100 LISO-Familien zu beten. Und er fing auch an, seinen Unterstützer in der Gemeinde zu sagen, bitte betet dafür. Und sie haben auch einen entscheidenden Beitrag. Und es ist erstaunlich zu sehen, was Gott danach getan hat. Er erlebte viele Anfechtungen, wie gesagt, wollte schon seine Arbeit aufgeben. Aber bevor er es tat, wollte er noch einmal durch die Dörfer reisen, durch die LISO-Dörfer. Und auf dieser Reise fanden sich nun in einem Dorf nach dem anderen Familien, die tatsächlich zum Glauben kamen und die Dämonenverehrung aufgaben und Christen werden wollten, gläubig werden wollten. Und am Ende seiner Reisen hatten sich 129 Familien im Glauben an Jesus Christus zugewandt. Und es hat dann nicht gestoppt. Es war dann wirklich eine Bewegung, ist dann gestartet, sodass die LISO als ein singendes Volk Gottes bekannt wurden. Gott hat die Gebete erhört. ja, unsere Gebete sind nicht vergeblich. Und das kommt ja auch in der Predigt vor heute. Auch in unserem heutigen Text heißt es ja, spricht es ja von goldenen Schalen voller Räucherwerk. Und dazu wird erklärt, es sind die Gebete der Heiligen. Und dies ist auch ein Teil der Anbetung, wenn wir in der Fürbitte für andere Menschen eintreten, für Völker. Und es gibt ja verschiedene Wege. Ich habe da ein bisschen Material mitgebracht. Auf dem Büchertisch kann man sich ansehen. Wir haben von uns, von OMF, 6 Wege da herausgestellt, wie man sich einbringen kann. Und einer ist das Gebet. Und danke für alle, die sich hier in der Gemeinde im Gebet einbringen. Für die Mitarbeiter dort oder auch für die Volksgruppen. Dass Menschen zur Anbetung Gottes kommen, ist natürlich nicht nur das Ziel, sondern ja ganz weit weg, so wie in Asien, sondern auch hier in München, denke ich. Auch hier sind wir gerufen, Zeugen zu sein. Als wir da in Südostasien waren, habe ich meine Studenten, das waren Studenten, das waren nicht meine Studenten, also meine Theologie, doch, die habe ich auch unterrichtet, aber wir haben auch unter anderen Studenten eine Evangelisationsmethode. Sie arbeiten besonders mit dem Entdecker-Bibelstudium. Aber zuerst mussten die Studenten auch wieder sprachfähig werden. Sie mussten lernen, es einüben, von Gott im Alltag zu reden. Das kann manchmal ganz einfach sein. Ich danke Gott, dass so schönes Wetter ist, aber dass einfach, dass dieses aus einem herausfließt, dass diese Beziehung, oder wenn man einfach sieht, jemand hat Leid, das man anbietet, kann ich für dich beten? Und dann ist da selten, sagt jemand, nee, das will ich nicht. Sondern oft ist da sogar eine Offenheit da. Und ich kann mir vorstellen, das ist nicht anders hier, wenn man mal für jemanden betet, der in der Notlage ist. Weil die Menschen sagen einfach, es kann ja nicht schaden. Ich glaube zwar nicht dran, aber es kann ja nicht schaden. Und dann kann man es ja mal probieren. Aber das kann zum Zeugnis werden. Und dann findet man vielleicht, und dann merken die Leute auch, ja, wenn wir von Gott so oft reden und ich habe Fragen, vielleicht ist das der richtige Gesprächspartner für mich, um da mal mehr zu. Und dann kann man dann vielleicht zu einem Entdeckerbibelstudium. Gestern habe ich auch Walter und Uta erzählt ein bisschen von der Arbeit unter internationalen Studenten, die ich vor Jahren gemacht habe. Und da war es eben da, dass ich auch einfach mit einem angefangen habe, wieder neu einfach Neue Testament zu lesen. Ne? Das war so ein kleiner Anfang, dann kann was draus wachsen. Wie nahe wir jetzt der Wiederkunft Jesus sind, ist schwierig zu sagen. Ich denke, wichtig ist, dass wir in dieser Bereitschaft leben zu der Wiederkunft Jesu und dabei unseren Blick auf das gerichtet haben, ja, auf Jesu Kreuz, was er am Kreuz für uns getan hat, dass unser Leben auf die Anbetung Gottes zielt, dass unser Leben Gott verherrlicht und wir diese Zwischenzeit nützen zum Gebet, aber auch um anderen diese Freudenbotschaft weiterzuerzählen, sei es hier oder eben in Südostasien, weltweit. Amen.